Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, natürlich heute wieder mit dabei mit einer passenden, entsprechenden dicken Jacke, Wintermantel und natürlich Winterkleidung, wie sie es hier im hohen Norden gehört.
Dirk Schwitzke, ich grüße euch.
Genau.
Ich enthalte mich jedes Kommentar sowohl zu Andreas Garderobe als auch zu seinen bewusstseinserweiternden Mitteln, die er eingenommen hat, aus Zeitgründen.
Genau, wie immer sozusagen, aber die Zuhörer müssen ja sozusagen ein Bild von dir bekommen. Also ist ja schon mal wichtig, auch zu erfahren, mit wie man es eigentlich hier zu tun hat. Und wenn du sozusagen so ein Fashion-Victim bist, ich merke gerade sozusagen, als mein Lieblingswort hier auserkoren habe, ich werde versuchen, es jetzt zu unterdrücken.
Vorher aber ist das Wort spannend.
Genau, spannend war auch ein sehr häufig benutztes Wort. Ist ja auch spannend. Börse und Finanzmärkte sind
auf jeden Fall
absolut spannende Themen. Und wir haben auch heute wieder extrem spannende Themen mitgebracht, und zwar morgen mit Vorgriff, also wir nehmen heute am Mittwoch, dem 16. Oktober schon auf, wir haben also sozusagen dann morgen, jetzt habe ich schon wieder sozusagen gesagt, die EZB-Sitzung, und das ist eigentlich ganz spannend, nach der Sitzung, vor der Sitzung, Dirk, also sprich 25 Basispunkte eingepreist, Zinssenkungsfantasie, werden wir die dann auch im November, Dezember fortfolgend bekommen?
Naja, erstmal wollen wir bescheiden sein und erstmal nur auf diese Woche gucken. Und da sind ja 25 Basispunkte wahrscheinlich oder gelten als Basis-Case. Wir haben jetzt ja im Juli die erste Senkung gehabt am 12. Juli und die zweite jetzt im Mitte September, in der Sitzung am 18. September. Und gehen davon aus, dass die EZB jetzt mehr oder weniger gleichlaufend oder parallel zur FED die Zinsen senkt. Sie ist ja etwas früher dran gewesen. Obwohl die Inflationsrate hier nicht besser, also nicht niedriger war als in den USA. Deshalb wird sie wohl die 50%-Schritte, die in den USA gemacht werden, nicht machen. Man muss natürlich sehen, dass die EZB hier in einer doppelt schwierigeren Lage ist. Einmal, weil die Inflation etwas zäher sein kann als in den USA. Und zum Zweiten, weil auf der anderen Seite aber auch die Wirtschaft etwas weniger robust ist als in den USA. Und wir konnten ja sehen, dass die ZDW-Umfrage zu den Konjunkturerwartungen in Deutschland in der Eurozone zwar etwas besser war als erwartet, aber zur aktuellen Lage etwas schlechter als erwartet, noch etwas schlechter als erwartet. Es ist da abzuwarten, welchen Spielraum die EZB da hat. Die EZB ist, ich habe ja gesagt, es ist immer ein Unterschied, ob eine Notenbank Zinsen senkt, weil sie Zinsen senken kann, weil die Inflation eben zurückgeht. Oder ob die Zinsen senken muss, weil sie eben die Wirtschaft retten muss. Wenn auch das nie ein offizieller Grund ist bei der EZB. Und 25 Basispunkte sind, glaube ich, so der Basis-Case. Wie es weitergeht, hängt wahrscheinlich von vielen anderen Faktoren. Man muss natürlich auch sehen, ich merke gerade, das ist eines meiner beliebten Intros, man muss sehen. Wir können auch erkennen, dass Europa natürlich durch die politischen Ereignisse in den USA, durch eine eventuelle Wiederwahl von Donald Trump, potenziell verletzlich sein wird. Das wird erstmal den Dollar vermutlich stärken, wenn der gewinnt. Klammer auf, ich habe den Eindruck, dass sich das jetzt mehr und mehr abzeichnet. Auch wenn es für Europa wahrscheinlich nicht besonders gut ist. Und von daher wird die Aufgabe für die EZB dann nicht leichter werden. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, dass es ein relativ enges Ringen werden wird. Also wir werden keine wirklich überbordend euphorische Stimmung bei dieser Sitzung sehen, sondern ich glaube, dass hier wirklich die Falken und die Tauben, also sprich die Vertreter des restriktiven geldpolitischen Faches und die sozusagen, ja, bin ich wieder dabei, geldpolitisch lockeren Vertreter, die Tauben, hier einen harten Kampf führen werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja die Inflationsrate in den vergangenen Monaten zwar rückläufig war, aber wir insgesamt ja noch über diesen 2% sind und die Gefahr einfach auch dahingehend vorhanden ist, dass zum Beispiel höhere Rohölpreise, Energieträgerpreise diese ganze Situation und Entwicklung ja nochmal verschärfen könnten. Also wir sind noch nicht da in einem Szenario, dass man sagt, wir sind jetzt hier über einen längeren Zeitraum unter dieser 2%-Marke gewesen, dass dann eben aus dieser Sicht heraus die Argumentationsebene oder Bühne frei ist, wäre die EZB-Vertreter, sondern man wird hier schon genau gucken. Das ist ja auch mal das Problem, dass man nicht sagen kann, dass Zinssenkungen per se gut sind für die Wirtschaft, weil wenn man auf der anderen Seite den Konsum weiter eindämmt, dadurch, dass die Inflation wieder angeheizt wird, dann ist auch niemandem geholfen. Jetzt, du hast gerade schon gesagt, ich denke auch, dass wir eine Situation haben, wo man schon auch natürlich die politische bzw. die wirtschaftliche Entwicklung in Europa mit einbeziehen wird. Die ist ja nicht wirklich rosig. Also dass man hier einfach auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein Geschenk in Richtung Politik und Wirtschaft macht, um eben in eine Art Stabilisierung reinzubringen, was ja auch sehr wichtig natürlich insgesamt als Aufgabe für die Notenbank ist. Aber man wird auch weiterhin eben ein Auge auf die Inflationsentwicklung haben. Und ich glaube, dass hier vielen Zinsoptimisten morgen durchaus nach der Zinssenkung, die ich tatsächlich auch sehe, um 25 Basispunkten ein ordentlicher Dämpfer gegeben wird. Also ich kann mir vorstellen, wir sind jetzt ahead the curve. Das wollte die Fed ja auch. Das heißt, wir sind ja vor der Fed jetzt derzeit in dem Zinszyklus schon vorhanden. Aber ich glaube, dass man jetzt wieder die Tendenz aufweisen wird, dass wir da zurückfallen. Also dass man vielleicht auch mal die ein oder andere Zinssenkung sieht, wo vielleicht die Fed dann nochmal nachzieht und vielleicht nochmal die Zinsen senkt, wo aber die EZB dann nicht unbedingt mitzieht, weil man auch nicht, nochmal ganz wichtig, auch nicht vergessen darf, die Rohstoffe werden international in US-Dollar abgerechnet. Und wenn wir als Importland für Energieträger Rohstoffe, die sozusagen die Rohstoffe natürlich importieren müssen, dann haben wir immer wieder die Gefahr, dass man dadurch sich auch natürlich Inflation in das Land importiert. Und das ist halt eine Situation, wo man halt auch sehen muss, dass man das auch mit ein Stück weit mit der Zinspolitik berücksichtigen kann oder sollte. Kommen wir zum zweiten Thema. China lässt uns nicht los, und zwar nicht die chinesische Speisekarte hier von unserem China-Imbiss um die Ecke, sondern im Endeffekt die Entwicklungen in China an sich. Jetzt scheint sich ja die Situation noch mehr zu klarifizieren, wenn man es so will. Das heißt, der Fokus liegt ja tatsächlich der chinesischen Regierung und den Maßnahmen, die wir gesehen haben, darauf, dass man den Immobiliensektor stärken will. Gar nicht mal so stark direkt auf die konjunkturelle Entwicklung in China abzielt, sondern eine Stabilisierung des in Flammen stehenden Immobiliensektors erreichen will. Da gibt es ja morgen, also sprich am Donnerstag, 17. ja auch nochmal eine Pressekonferenz dazu von dem sogenannten Haus- oder Immobilienministerium in China. Und das wird sicherlich auch nochmal ganz spannend sein, was man da zu hören bekommt. Also von daher, wenn ihr dieses Podcast-Format hier hört, ist der Drop schon gelutscht. Dann einfach mal gucken, was die gesagt haben. Mhm. Aber was bisher zumindest bekannt ist, dass man eben die zum Beispiel Anhebung der Schuldenobergrenze, die Stimuli, die man gegeben hat, einfach in Richtung Immobiliensektor gegeben hat. Und ich glaube, dass das auch so ein Umdenken bei den Investoren waren, weil wir insbesondere natürlich hier in der Westindustrienation, die Marktbeobachter, Analysten immer davon ausgegangen sind, dass die Wirtschaftsstimulationsprogramme direkt auf den Konsum gehen werden. Also dass man eben Subventionen, Vergünstigungen, wie auch immer lancieren wird, um eben den Konsum in China wieder anzuheizen. Das Ganze ist aber tatsächlich jetzt relativiert worden und natürlich auch verständlich, weil China ja nicht vorhat, die westlichen Industrienationen nach vorne zu bringen, damit die dann ihre Autos da verkaufen können, sondern die wollen ja die Konjunktur stabilisieren. Wie schätzt du China ein, außer natürlich deine Ressentiments, die du ja eh gegen chinesische Anlageprodukte hast, aber jetzt mal losgelöst davon, ist es der richtige Schritt? Ist es vielleicht auch ein Schritt, wo du sagst, oh, schwierig abzuschätzen? Wie ist deine Meinung dazu?
Also schwierig abzuschätzen ist natürlich immer eine schlaue Antwort.
Ist immer günstig.
Aber im Ernst, ja, jetzt habe ich mich natürlich auf die Speisekarte der China-Imbiss um die Ecke vorbereitet, wo ich ein Ente und du dein Tofu so sauer isst. Nein, im Ernst. Also wie du richtig sagst, die chinesische Führung will die Kontrolle haben und will eben keine Stimuli an die Privatverbraucher in ihrem Land geben. Das ist eben eine gewisse, wie man so sagt, ideologische Hemmnis oder eine ideologische Zögerlichkeit, Privatpersonen staatliches Geld zu geben. Man will die Kontrolle haben, man will es vom Staat verteilen. Der Staat hat jetzt vor, das meldet zumindest die Wirtschaftszeitung Caixin, in den nächsten 3 Jahren 6 Billionen Yuan, das sind knapp 800 Milliarden Euro, zusätzliche Staatsanleihen auszugeben, also Schulden zu machen, Deficit Spending zu betreiben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das ist klassische, ja, nachfrageorientierte Politik, würde man das im Westen nennen. Und die Frage ist eben, ob in China nicht eher das Problem eine angebotsorientierte Politik ist, also die Rahmenbedingungen für das Wirtschaften, für die Privatunternehmen und für die einzelnen Wirtschaftsakteure zu ungünstig sind, aufgrund des ungewissen institutionellen Umfeldes, aufgrund der mangelnden Rechtssicherheit und so weiter, ist alles bekannt. Und meine Prognose ist, dass hier kurzfristig sicherlich da einige Strohfeuer entfacht werden durch verschiedene Verkündungen und staatliche Maßnahmen, aber mittelfristig für die nächsten Jahre schon da einige Negativfaktoren auf China wirken. Erstens, die demografische Situation ist sehr schlecht für ein Land, das noch nicht ein wohlhabendes Industrieland ist. Es ist also zuerst alt geworden, bevor es reich geworden ist, sagt man immer. Babyboomer gibt es auch dort, eine ganz breite Schicht, die jetzt ins Rentenalter kommt, während durch die Ein-Kind-Politik eine Jugend nur in sehr geringen oder die jugendlichen Jahrgänge wesentlich dünner sind. Zum Zweiten kommt dann eben die zunehmend ideologische staatliche Führung hinzu, die weniger Rücksicht nimmt auf innenpolitisch weniger Rücksicht nimmt auf wirtschaftliche Akteure und auf die Bedeutung der Staatswirtschaft. Das ist so die Ideologie von Xi Jinping. Und dann kommt noch die außenpolitische Situation hinzu, die durch die, ja, dadurch, dass die Politik auch geopolitisch immer mehr konfrontativ gegenüber dem Westen ist, auch Schwierigkeiten für das Land bedeuten kann. Und jetzt, wie gesagt, kurzfristig kann man hinterher traden und die ein oder andere Meldung zu Konjunkturpaketen handeln und gucken, was da gemacht wird. Ich würde selber immer eher, aber mittelfristig würde ich das nicht machen. Wenn man auf China setzen will, würde ich das immer eher durch westliche Unternehmen, die in China aktiv sind, die stark von China abhängen, machen, als durch chinesische Unternehmen selbst. Das kann man, also einmal die Luxusgüter, dann Rohstoffwerte oder eben ja, solche Sachen wie die Casinos in Macau oder was auch immer, halte ich immer für ein bisschen weniger riskant, als wenn man chinesische Aktien selbst handelt. Und mittelfristig sehe ich das schon ziemlich problematisch, das Land als Investitionsmöglichkeit.
Na, ganz spannend, weil du ja auch die Glücksspielunternehmen in Macau gerade genannt hast. Da gab es ja wohl einen neuen Gouverneur und Der hat wohl, ist wohl restriktiver und daraufhin sind ja auch die ganzen Glücksspielunternehmen, Aktien unter Druck gekommen.
Ich habe es an meinen Las Vegas Sands und Win-Aktien gemerkt.
Also wenn ihr sozusagen die nächsten Meldungen seht, größer als 10,5% hat Dirk wieder zugekauft bei den beiden Unternehmen Win Resource und Las Vegas Sands. Nee, ich bin bei Glücksspielaktien, bin ich nicht so unterwegs.
Spielst lieber selber.
Ich spiele selber, genau, und dafür ist ja die Börse da. Ja, ich finde es ganz spannend. Da bin ich wiederum anders drauf. Also ich finde es schwieriger, glaube ich, zukünftig auf Unternehmen zu setzen, die direkte Abhängigkeiten zur chinesischen Wirtschaft haben, weil ich einfach glaube, dass wir hier eine massive Verschärfung im Außenhandel sehen werden. Also sowohl EWU sehen wir ja jetzt bereits, USA und China, es wird sich noch
verstärken. Also mittelfristig ja, nur kurzfristig, wenn man es kurzfristig spielen möchte.
Ja, na gut, also von daher weiß ich, ja, wird spannend, bin ich mir nicht ganz sicher, wie das Ganze ausgeht. Ich glaube aber, dass man eben gute Möglichkeiten hat, zum Beispiel über ein ETF oder sowas dieses Thema zu spielen. Bei Einzelaktien tue ich mich auch schwer mittlerweile. Ich bin da auch nicht mehr so bullish für eine Alibaba oder eine Tencent oder sowas, weil man einfach gesehen hat, das gibt ja die sogenannten die 3Ds, die auch Goldman Sachs gerade letztens da benannt hatte. Also Debt, sprich das Schuldenrisiko von China, dann die demografische Entwicklung, die du ja gerade gut dargestellt hast, und wir haben auch den Destrukturierungsrisiken, die da sind. Und das ist so ein bisschen dieses Problem, dass man eben, sieht, wenn eben der zum Beispiel ein Unternehmen nicht in die gleiche politische Richtung fährt, wie eben China das so gerne will, beziehungsweise die chinesische Regierung, dann verschwindet mal der ein oder andere Unternehmenslenker oder wird eben auch wieder gerade geklopft, wie man es eben bei den Gaming-Aktien gesehen hat, bei den E-Learning-Aktien, bei Alibaba und so weiter und so weiter. Das sind halt alles Dinge, die natürlich dann unschön werden können, gerade für die Aktionäre. Und deswegen tue ich mich da so ein bisschen schwer. Aber ich denke, dass wenn man eben ein ETF hat, wo eben diese größten Unternehmen drin sind, man so ein bisschen das abpuffern kann. Also China, da bleibe ich dabei, wird in den kommenden 5 bis 10 Jahren, führt da kein Weg dran vorbei, ist mit einer der oder zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und auch was den Bevölkerungszuwachs oder beziehungsweise die Bevölkerungsgröße angeht, ja mittlerweile, glaube ich, hinter Indien oder vor Indien, also auf jeden Fall eine der zwei bevölkerungsdichtesten Länder oder größten Länder. Also von daher wird es dann schwierig, da wirklich zu sagen, man bedenkt sozusagen China nicht. Aber gut, das muss halt jeder selber wissen, das ist ja Börse. Die einen verkaufen, die anderen kaufen, der eine freut sich, der andere nicht. Gucken wir in den USA, da freust du ja wahrscheinlich, kommst du aus dem Grinsen nicht mehr raus, Außer natürlich gestern, wo sich dann wahrscheinlich deine 5% Beteiligung Nvidia nicht so richtig entwickelt hat und AMD entsprechend auch Rückwärtsgang eingelegt hat. USA, Frage jetzt natürlich auch mit Bezug auf US-Wahlen. Kommt die Rezession oder kommt sie nicht? Wir haben letztens drüber gesprochen, über das sogenannte No-Landing-Szenario. Also die Analysten sind davon ausgegangen, egal was kommt, es gibt keinen Konjunkturrückgang, also es gibt kein Soft-Landing und kein Hard-Landing, weil es kein No-Landing gibt. Mhm. Jetzt aber die Frage, man hat so ein bisschen, hört immer mehr, dass zum Beispiel viele Basiseffekte zu sehen sind. Also im Vorfeld von der Hurricane-Saison in den USA sind halt viele in die Läden gelaufen, haben dort entsprechend Hamsterkäufe getätigt. Das hat sozusagen, jetzt bin ich wieder bei sozusagen, hat dann die Datenlage entsprechend verfälscht, weil natürlich das Konsumklima aufgehellt war, aber es ist ja nicht so. Auch zu den Arbeitsmarktdaten ganz wesentlich. Die haben sich zwar jüngst immer wieder als sehr vielversprechend gezeigt, aber es sind eben die sogenannten Part-Time-Jobs gewesen, die hier die Gesamtlage aufgehellt haben. Also es sind nicht wirklich die werthaltigen Facharbeiter und die Jobs, wo man wirklich sagen kann, die sind eben langanhaltend, nachhaltig für eine Volkswirtschaft, sondern es sind eben klassischerweise die Aushilfs- oder beziehungsweise Teilzeitstellen, die hier nach oben geschossen sind und die den Arbeitsmarkt in den USA etwas verzerren. Hilft nämlich auch nicht den Konsum. Jetzt ist halt die Frage, ist das doch ein Weg in Richtung Rezession oder nicht? Was sagen deine volkswirtschaftlichen Grundkenntnisse dazu?
Meine volkswirtschaftlichen Grundkenntnisse, haben wir so wenig Zeit. Nein, im Ernst. Also, man muss sehen, dass wir jetzt hier die kurzfristig einige sehr unsaubere Daten bekommen werden. Das haben auch für einige FOMC-Mitglieder in Interviews und in Pressekonferenzen in letzter Zeit gesagt, dass eben die Daten, die wir jetzt bekommen, verzerrt werden, sein werden. Einmal wegen der von dir angesprochenen Wirbelstürme und zum Zweiten wegen des Streiks bei Boeing.
Stimmt.
Mhm. Und deshalb wird da einiges wenig aussagekräftig sein. Wir haben zuletzt aber nichtsdestotrotz eher etwas schwächere Wirtschaftsdaten gesehen, Michigan Verbrauchervertrauen, Empire State Produktionsindex aus dem Bundesstaat New York, ist schwächer reingekommen als erwartet. Auf der anderen Seite sind die Inflationsdaten eher die Kernrate eher etwas höher reingekommen. Das spricht eben dafür, dass eben doch dieses sogenannte Goldilocks-Szenario nicht eintritt. Goldilocks bedeutet ja, dass man eine steigende Wirtschaft bei gleichzeitig stabilen Preisen hat. Und das spricht eben dafür, dass auch auf die US-Fed einiges zukommt. Ich glaube, es hängt jetzt einiges davon ab, wie die Präsidentschaftswahlen ausgehen werden. In diesem Fall wird es wirklich, werden diese gar nicht wegen der so unterschiedlichen Programme, weil die Programme so viel wirtschaftspolitisch unterschiedlich sind, sondern einfach, weil eine Trump-Präsidentschaft eben geopolitisch für viele andere Akteure und andere Länder und damit auch für den Dollar einiges implizieren würde. Und was die das Fett betrifft, gehe ich nach wie vor davon aus, oder die Fett betrifft, gehe ich nach wie vor davon aus, also das Basisszenario, dass wir jetzt 25 Basispunktschritte sehen werden, zweimal dieses Jahr noch, und es vielleicht eher ein Soft-Landing-Szenario sein wird, oder No-Landing-Szenario, irgendwas zwischen No-Landing und Soft-Landing, dass die Wirtschaft vielleicht formal an die Rezession ankratzt, aber auf der anderen Seite wartet man jetzt schon lange auf die Rezession und sie ist nicht gekommen. Also die US-Wirtschaft hat sich insgesamt trotz der zuletzt etwas enttäuschenden Zahlen über die letzten Monate und Quartale überraschend stark gezeigt. Und es kann sein, dass sie weiterhin positiv überrascht, gerade auch, weil durch die Fiskalpolitik, durch das Deficit Spending der beiden Regierungen sehr viel Geld einfach in die Volkswirtschaft geflossen ist. Und es hängt dann davon ab, ob die Fed, ob die Inflationsrate weiterhin auf dem Pfad bleibt, obwohl die von dir angesprochenen positiven Basiseffekte nicht mehr da sein werden. Also die Vergleichswerte von einem Jahr vorher werden schwieriger zu schlagen sein. Deshalb wird die Inflationsrate eher etwas höher sein in den nächsten Monaten. Und da ist dann die Frage, ob die Fed weiter senken kann. Ich sehe dieses Risiko eher kurzfristig zumindest eher noch weiter auf der Inflations- als auf der Rezessionsseite.
Gut. Naja, damit hast du ja schon mal eine gute Abhandlung und deswegen kann ich mich dem im größten Teil nur anschließen. Aber ich denke halt auch, dass wir
Können wir in einem Monat gucken, dass wir wieder ganz genau umgekehrt gekommen
genau, ist. Genau, das ist wieder alles andersrum. Nein, wir werden natürlich dann sehen, auch vor allen Dingen in einem Monat, wie sich die US-Wahlen tatsächlich, wer der neue Präsident, neue Präsidentin in den USA sein wird und wie das Ganze natürlich dann darstellt. Dann haben wir ja noch ein paar Ausgaben. Bleibt auf jeden Fall eine spannende Zeit, denke ich halt auch, weil wir sehr starke Einflüsse in den USA natürlich vom Konsum sehen, als auch von viele, viele Säulen haben, die da natürlich eine Rolle spielen und dort ja auch die Proklamation oder beziehungsweise die Definition einer Rezession eine andere ist als in Europa. Also dort wird das Ganze ja durch das Economic Research Institute ja herausgerufen. Das heißt, die gucken dann sich die Gesamtgemengelage an, ziehen auch so eine Sachen mit ein wie wirtschaftliche Gesamtsituation, Immobilienmarkt und so weiter und so fort. Und machen das nicht sozusagen hart fest wie jetzt hier bei uns in Europa, wo man sagt, wenn zwei oder drei aufeinanderfolgende Bruttoinlandsprodukte jeweils sinken, dann ist man ja schon formell zumindest einer technischen Rezession drin. Also das ist nochmal der große Unterschied. Deswegen muss man auch nochmal sehen, wie definiert denn eigentlich der Markt eine Rezession in den USA und wie ist die sozusagen in Deutschland oder in Europa zu verstehen. Da gibt es auch nochmal grundlegende Unterschiede. Aber vielleicht machen wir dazu nochmal ein Special. Damit sind wir zumindest mal durch in Teil 1 oder für Teil 1, kommt zu Teil 2. Da haben wir ein paar interessante Aktien mitgebracht. Natürlich, oh Wunder, Wunder, viele, die mit Zahlen aufgewartet sind.
Wieder viele aus den USA.
Ja, ich glaube sogar, ja, genau. Kleiner Spoiler, ich glaube alle aus den USA, oder?
Ja. Wir können ja versuchen, irgendwo den Bogen zu kriegen zu Wettbewerbern aus Deutschland.
Also alle diejenigen, die sozusagen auf deutsche Aktien gehofft haben, die können an dieser Stelle aufhören. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Nein, ansonsten natürlich gibt es im zweiten Teil tatsächlich hauptsächlich
amerikanische
Unternehmen. Genau, in Thailand, ja. Also, bis dann, macht's gut, bis Teil 2. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid bei Teil 2. Es geht los in die amerikanischen Gefilden, wenn man so will. Dirk hat sich bereits auch schon in Western-Kluft geschmissen, hat Cowboy-Hut auf und wird jetzt sozusagen in seinem besten texanischen Akzent, den er machen kann oder imitieren kann, entsprechend über Johnson & Johnson reden.
Ich dachte, du wolltest mich jetzt auf Sächsisch festlegen.
Das sind ja also, auch in Sachsen, Johnson Amerika. Johnson.
Ganz großer Healthcare und bisher auch Konsumgüterhersteller. Ist insofern sehr interessant, weil sein Unternehmen ist, dass er ein bisschen in der Umstrukturierung ist, dass bisher ein bisschen gemischt Warenladen zwischen Healthcare und Konsumgütern waren und im Grunde alles das, was nicht wirklich Medizin ist, was nicht verschreibungspflichtige Medikamente sind, abgestoßen haben und ihre Konsumsparte abgestoßen haben und dafür im Bereich der Medizin, der Medikamenten, der Pharmahersteller fremde Namen hinzugekauft haben, insbesondere zum Beispiel Shockwave Medical für 13 Milliarden Dollar und WeWave für etwa 1,7 Milliarden Dollar und und sich dadurch eben in ihrem jetzigen Kerngeschäft in der Medizin stärker verstärken wollen. Das Unternehmen Johnson & Johnson ist im Grunde so ein Standardname aus den USA. Ein riesiges Unternehmen, Marktkapitalisierung von etwa 400 Milliarden Dollar. Umsatz 90 Milliarden, also ist quasi ein Household Name in einem gut sortierten US-Aktiendepot, hat im letzten Jahren sich eher zäh entwickelt, also Kursentwicklung auf ein Jahr jetzt gut 1% plus, also so gut wie gar nichts, also mehr oder weniger plus minus null, nach Inflation sogar negativ, auf 10 Jahre 95%, was ja okay ist, aber eben auch nicht mehr. Wenn man sieht, wie sich der Aktienmarkt seither entwickelt hat, ist ein Dividendenplayer, zahlt etwa knapp oder etwa 1,5% Dividende. Und ja, wie ist es einzuordnen? Also, die haben jetzt Zahlen vorgelegt, sind eher vom Umsatz her etwas stärker gewesen und haben jetzt aber enttäuscht hinsichtlich der Prognosen. Und der Gewinn je Aktie dürfte jetzt bei 9,88 bis 9,98 liegen, während bisher eine etwas höhere Spanne oder nach oben hin eine etwas höhere Spanne eingepreist war. Das war eben, wir haben dann also hinsichtlich der Ausblicke enttäuscht. Die Aktie hat trotzdem eher positiv reagiert. Also natürlich kein, was soll man jetzt tun? Also die Aktie ist natürlich kein Wert, mit der man große Sprünge machen kann. Das ist eben ja, dynamisch wie eine Wanderdüne und man kann es eben für ein solides, value-orientiertes Depot als Beimischung nehmen. Das Unternehmen stellt sich neu auf, wie gesagt, ist bei den margenstärkeren medizinischen Produkten und Medikamenten jetzt stärker fokussiert, weniger ein gemischter Warenladen als vorher. Das ist aber dann die Frage, ob wie weit sich die Akquisitionen auszahlen. Ja, es drängt sich nicht unbedingt auf, das überzugewichten, aber ich würde sagen, wer es hat, muss es auch nicht verkaufen. Es ist solide im ja, klassischen Wortsinne. Wie siehst du die?
Ja, bei Wanderdüne ist mir gleich eingefallen, dass da ja auch dieser Talcum- bzw. Babypuder-Skandal bei Johnson & Johnson eine wesentliche Rolle spielt. Die haben ja versucht, sich durch so einen winkeladvokatischen Trick da aus der Affäre zu ziehen, den sogenannten Texas Two-Step, fällt mir ein. Da hat man also sozusagen diese ganze Sparte ausgegliedert, eine Tochtergesellschaft, und wollte die dann Konkurs gehen lassen. Das ist aber bisher, glaube ich, dreimal vor Gericht gescheitert. Das heißt also, einmal Utah und Delaware und irgendein anderes Gericht hatten bisher gesagt, nee, so einfach kommt ihr da nicht weg. Also bei Johnson & Johnson ist tatsächlich dieses Babypuder in irgendeiner Form halt Asbest oder mit irgendwas entsprechend verseucht gewesen, das eben, also dann, glaube ich, 70.000 Kläger oder sowas da in den USA mittlerweile klagen, und das so ein bisschen als Risiko noch zu sehen ist. Aber es ist tatsächlich so, die Zahlen, die ja am Dienstag, sprich gestern, vorgelegt wurden, lagen zumindest mal bei Ertrag, Gewinn und Umsätzen über den Erwartungen. Die Aussichten sind aber gesenkt worden, genau wie du schon gesagt hast, durch die angestrebten oder durch die auch bereits vollzogenen Übernahmen. Es drückt natürlich erstmal, und der Konzern mausert sich halt wirklich zu einem klassischen Pharma- und Gesundheitsgeräte Ausrüstungskonzern. Also man hat eben hier die Konsumsparte weg und hat sich eben in Richtung verschreibungspflichtiger Medikamente fokussiert. Also ja, klassisch defensiver Titel. Also glaube ich auch nicht, dass man da jetzt wirklich die mega großen Überraschungen erwarten sollte. Aber die haben sich natürlich gar nicht mal so schlecht gehalten bzw. entwickelt.
Ja, also von daher grundsolide, aber eben nicht, wo man große Sprünge machen kann. Dann gucken wir mal zu einem anderen Wert, mit dem man lange Zeit große Sprünge machen konnte, aber im letzten Jahr weniger. United Health.
Ja, krass. Der größte Krankenversicherungskonzern in den USA, riesig groß, hat also auch von Obamacare natürlich extrem stark profitiert, weil natürlich dann viele Amerikaner in die Krankenversicherung reingeströmt sind. Und man sieht es halt im Kursverlauf, du hast bereits schon gesagt, das Problem, was jetzt natürlich auf diesen Konzern zukommt, ist, dass die Bevölkerung in den USA immer älter wird, man einfach viele Zivilisationskrankheiten und dergleichen hat und dass das sogenannte Medical Cost Ratio stark angestiegen ist. Das ist also der Vergleich, um es mal kurz zu fassen, von den Prämieneinnahmen, die dieser Versicherungskonzern hat, im Verhältnis zu dem, was der Konzern eben an dann entsprechenden Krankenkosten übernehmen muss. Und das ist eben ein Ratio, was als Analyst oder was man sich als Analyst genauer anschaut, weil das sozusagen über die Entwicklung oder eine Prognose oder eine Darstellungsmöglichkeit über die aktuelle operative Situation als auch so ein bisschen die Möglichkeit einer potenziellen Prognose gibt. Und die hat sich eben verschlechtert. Einhergehend damit, dass der Konzern selber auch nochmal die Aussichten runtergenommen hat, kann man also davon ausgehen, dass der Krankenversicherungskonzern United Health in den kommenden Monaten wahrscheinlich mit einigen Unwägbarkeiten halt nochmal rechnet, also mehr Krankenstände und so weiter und so fort, dass also das Geschäftsmodell insgesamt belasten könnte. Aber man sieht halt auch hier, Krankheit bzw. Gesundheit, besser gesagt, ist das höchste Gut, was man als Mensch ja haben kann. Und das ist halt nicht nur in Europa hier, sondern auch in den USA und anderen Ländern. Also von daher eigentlich ein Konzern, der so ein bisschen auch Brot- und Buttergeschäft natürlich hat. Der muss nur sehen, dass er jetzt entsprechend seine Kosten in den Griff bekommt. Ich denke, Panik sollte man jetzt nicht verfallen. Ist jetzt kein Gamechanger, der sich darstellt. Aber zumindest mal zeigt eben auch, dass natürlich die Bäume auch an den Börsen nicht in den Himmel wachsen und dass man hier einfach irgendwann mal ein Limit sieht. Das muss konsolidieren. Ich denke, wir werden eine Konsolidierungsphase reingehen. Aber United Health bleibt als größter Krankenversicherungskonzern in den USA sicherlich auch so eine Art, ich nenne es jetzt mal salopp, Basisinvestment. Wie siehst du die?
Das Basisinvestment würde ich dir auch sehen. Also das ist einfach ein großer Wert.
Genau.
Ich habe mal gesagt, im Dow Jones hat es mit Goldman Sachs zusammen oder sogar vor Goldman Sachs die höchste Gewichtung, weil der Dow Jones Index, den man ja sehr, im Grunde sehr beliebt und populär ist, international, Aktien nicht nach der Marktkapitalisierung, sondern nach dem Nominalwert einer Aktie gewichtet, was etwas kurios ist, was eben auch ein Grund dafür ist, warum eben der S&P als seriöseres Abbild der US-Wirtschaft gilt. Aber da ist United hält eben sehr stark, aber ist eben auch ein Dickschiff. Man muss eben sehen, das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen Euro, über 500 Millionen Dollar und hat eben auch eine gewisse Bedeutung und man kann, und auf 10-Jahres-Sicht, ich habe gerade mal gesehen, sind die um 76% gestiegen. Also vor der jetzt schwierigen Phase der letzten 1,5 Jahre waren sie schon der Hauptzugpferde des US-Marktes oder ein großes Zugpferd im US-Markt. Und ich würde hier bei der Branche vielleicht ein bisschen abwarten, was die Präsidentschaftswahl bringt. Das ist natürlich sehr politisch. Das sind natürlich, diese Krankenversicherungen sind in den USA immer einer der liebsten Sündenböcke in jedem Wahlkampf, aus naheliegenden Gründen, weil die medizinischen Kosten in den USA eben exorbitant hoch sind für Normalbürger. Und grundsätzlich sehe ich das aber schon als ein Unternehmen, das man haben kann, das ein breit diversifiziertes Einzelwert-US-Aktiendepot, wenn man es denn haben möchte, reingehört und sicherlich auch gute Chancen hat, zukünftig wieder an die gute Performance der letzten 10 Jahre anzuknüpfen.
Dann kommen wir zum nächsten Unternehmen, auch aus der Kategorie Dirks mehr als 5% Beteiligung, BlackRock. Der Schwarze fällt nicht nur in der Börsenbrandung, sondern auch wahrscheinlich bei dir in deinem privaten Depot. Die kamen vergangenen Freitag mit Zahlen, also haben sich sozusagen mit JP Morgan Citigroup so ein bisschen durch den Markt geschlingelt. Wie hast du die aufgenommen? Sind die gut? Sind sie nicht gut? Wie schätzt du das Unternehmen insgesamt ein? Feuerfrei.
Also Unternehmen insgesamt, der größte Vermögensverwalter der Welt, ist auch, wo du jetzt hier 5% angesprochen hast, an diversen internationalen und auch deutschen Konzernen.
Von allen, oder? DAX 40 auf jeden Fall.
Überall, ja. Mit einem signifikanten Prozentsatz beteiligt, mit einem signifikanten einstelligen Prozentsatz meist und teilweise vielleicht auch darüber und ihr verwaltet ein Vermögen von über 9.000 Milliarden Dollar und ist in Deutschland natürlich auch mit Publikumsfonds und ETF sehr breit vertreten. Und ja, was ist zu tun bei dem Unternehmen, muss ich eben schon sagen, dass sich das Unternehmen recht gut entwickelt hat. Also das ist schon als Marktführer auch nach wie vor innovativ, hat einen sehr sendungsbewussten CEO, den Larry Fink, der auch beim Thema Nachhaltigkeit die Öffentlichkeit nicht scheut und sehr offensiv das Thema Nachhaltigkeit verkündet hat, was dann in den USA dazu geführt hat, dass seine Produkte von konservativ geführten Regierungen nicht mehr für die Pensionsfonds ihrer Staatsbeamten genutzt wurden und auf der anderen Seite kritisiert wurde von der linken Seite, dass seine Nachhaltigkeitsziele nicht ehrgeizig genug sind. Und hat er gesagt, wenn ich von beiden Seiten kritisiert werde, bin ich wahrscheinlich richtig aufgestellt. Aber das nur so als kleiner Funfact nebenbei. Also ich denke schon, wenn man das mal vergleicht mit der zum Beispiel der deutschen DWS, die ja auch börsennotiert ist, die hat eine Marktkapitalisierung von etwa 8 Milliarden Euro, bei BlackRock sind es 160 Milliarden Dollar. Der Umsatz liegt bei knapp 20 Milliarden Dollar, etwa 19,4 Milliarden Dollar zuletzt. Und vom Kursgewinnverhältnis sind sie mit einem Kursgewinnverhältnis auf die erwarteten Gewinne von 22 nicht billig, aber auch nicht zu hoch bewertet. Sie sind jetzt auf monatlich 16%, kann sich natürlich von Tag zu Tag verschieben, aber auch wenn man es ein bisschen langfristiger sieht, über 50% für ein Jahr, in einem Jahr gestiegen. 5-Jahres-Performance 130%, über 130%. Und sind allein dadurch natürlich durch ihre Marktstellung, durch die Professionalität ihres Managements auch ein Household Name und auch ein Dickschiff, das einfach in die, wie die beiden, die wir vorher schon genannt haben, in ein US-Aktiendepot gut reingehört und eben auch einer der großen Player an der Wall Street sind und allein dadurch, dass sie eben Marktführer sind, einen gewissen Moat, einen gewissen Burggraben aufbauen können und ja eben auch die Möglichkeit haben, mit einer schlichtere Größe immer neue Marktsegmente in der Finanzbranche reinzukommen. Also ich finde die schon gut. Ist ein recht solider, also solider Wert, der aber trotzdem tolle Performance aufweist, aufgewiesen hat in letzter Zeit. Also für mich ist das Unternehmen, das man sich durchaus mal angucken könnte. Und da kann man jederzeit als einen Bestandteil eines Portfolios nehmen. Wie siehst du die?
Ja, vielleicht auch nochmal ein paar Funfacts. Du hast ja ganz gut beschrieben. Zum einen gab es da vor kurzem einen Eisenwechsel. Also für diejenigen unter euch, Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich da vielleicht gewundert haben, die alte Eisen, alte WKN hat sich geändert. Die heißen jetzt auch ein bisschen anders. BlackRock Funding Inc. Also die haben auch gleich den Namen geändert. Vielleicht nochmal hier als kleine Serviceleistung, genau. Also von daher nochmal der Hinweis. Dann nochmal sogar eine noch genauere Darstellung über das verwaltete Vermögen. Die haben mittlerweile 11,5 Billionen US-Dollar unter ihren Fittichen. Also die haben davon extremst profitiert, dass die Zinsen jetzt in den USA gesenkt werden. Die hatten also Nettozuflüsse allein im
dritten. Aktuellere Zahlen gab
es. Na, ich habe mit Larry gesprochen. Die haben alleine im dritten Quartal Nettozuflüsse im Bereich der Anlagen von 160 Milliarden bekommen. 97 Milliarden sind in ETFs reingegangen, 63 Milliarden festverzinsliche Anlagen. Das heißt also, hier ist wirklich genau eben Pensionsfonds, große Kapitalsammelstellen, die halt selber nicht die Kapazitäten teilweise haben, wirklich ausgeklügeltes Anlagemanagement zu betreiben. Die gehen eben auf so einen Dienstleister. Und das führt natürlich dazu, der macht das ja nicht umsonst, dass solche enormen Zuflüsse dann natürlich auch entsprechend die Provisionen erhöhen und dahingehend die Gewinne auch besser sind. Das hat man hier auch gesehen. Konzerngewinn jetzt pro Aktie bei 11,46 US-Dollar. Hier wurden 10,33 erwartet und da insgesamt also 5,2 Milliarden US-Dollar hat also dieser Konzern im vergangenen Quartal, ist es glaube ich, entsprechend realisiert. Das ist schon brutal. Und dann auch nochmal eine mehr, die ich auch mal wieder hier gerade bei den vielen YouTube-Videos höre, BlackRock regiert die Welt und tralala. Der Punkt ist halt der, die haben halt ETFs und Anlagevehikel aufgelegt und machen natürlich, verwalten das Vermögen entsprechend von den großen Kapitalsammelstellen. So, und diese Vermögen werden dann zum Beispiel in, wir hatten es ja vorhin scherzeshalber gesagt, DAX 40 Unternehmen entsprechend angelegt. Das ist jetzt kein Scherz, das ist so. Die haben bei einzelnen Unternehmen mehr als 5%. Das kommt aber nicht daher, dass sich der Konzern, also BlackRock, selbst an diesen Konzern beteiligt, sondern als Mandat für die Gelder, die verwaltet werden. Sicherlich haben die Möglichkeiten, dort dann natürlich den einen oder anderen politischen Druck aufbauen zu können, aber sie sind erstrangig den Kapitalgebern verpflichtet. Und das sieht man auch zum Beispiel sehr, sehr gut in den USA, wo auch gerade die Politik bemüht ist, solchen gigantisch großen Kapitalsammelstellen, da gibt es auch noch andere wie Vanguard zum Beispiel oder State Street, das sind klassische ähnliche Vermögensverwalter, die auch so eine großen Größenordnungen haben, denen so ein bisschen einen Riegel vorzuschieben, dass man eben sagt, zum Beispiel, wenn eben mehr als 5 oder 10% bei Finanzdienstleistern sind, dann muss eben die Möglichkeit des direkten Einflussnahme gekappt werden. Also man guckt da natürlich auch schon drauf, dass man eben natürlich hier dann auch Eigeninteressen vielleicht sieht und dass man das entsprechend dann eindämmt. Aber wie gesagt, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viel heißerische oder aufreißerische Aufmachungen, von wem BlackRock regiert die Welt. Nein, das tun sie in dieser Form nicht, sondern die haben eben diese Anlagen und das ist ganz weit weg davon. So einfach ist es nämlich dann auch nicht, dass man im Endeffekt dadurch die Möglichkeit hat, entsprechend ja, sich zu positionieren.
Ein politisch aber beliebtes Narrativ, aber trotzdem, wie beliebt ist es, so falsch ist es auch.
Genau.
Und dann kommen wir mal zu einem anderen Wert, der auch ein großer Blue-Chip an der US-Börse ist und über den Ähnliches oft gemunkelt wird, Goldman Sachs,
ja,
denen ja auch oft nachgesagt wird, mit BlackRock zusammen die Welt zu regieren genau, oder gegen BlackRock.
Nein, die sind ja noch cleverer gewesen. Hat ja mal Blankfein, der ehemalige CEO, gesagt, er wäre ja sogar die Bank Gottes. Also das war schon krass in einem Interview.
Sie tun das Werk, Banker tun das Werk Gottes.
Genau. Natürlich, ja, das ist schon hart. Schon, genau, also so viel Schuspe muss man mal haben und sich dann entsprechend positionieren. Aber ja, es ist aber im Endeffekt so, dass Goldman Sachs wirklich schon eine Institution ist. Also lange, lange Zeit als ausschließlich Partnerschaft geführt, dann sozusagen per IPO oder beziehungsweise dann an die Börse gegangen und hat sehr, sehr viele Milliardäre und Millionäre erschaffen, die eben langjährige Partner bei Goldman Sachs waren. Und hat aber es auch im Endeffekt einen Erfolgsweg. Also man sieht auch hier im Börsenkurs dann natürlich, wie sich dieses Unternehmen auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Eine Macht im Investmentbanking, kann man nicht anders sagen. Hatte kurzzeitig mal einen Ausflug in Richtung Retail-Geschäft mit Apple gemacht, das aber als Bauchklatscher gelandet. Da habe ich mich damals schon gefragt, hä? Also wer ist denn auf diese Schnapsidee gekommen? Goldman Sachs, also gut, vielleicht sehen die Retail-Kunden 5 Millionen und mehr Asset under Management, aber ansonsten fand ich das schon sehr, sehr merkwürdig. Gut, es ist ja auch nicht aufgegangen, aber man hat es in den letzten bei den Zahlen gesehen, die am Dienstag vorgelegt wurden, also sprich gestern. ja, bei denen läuft es halt. Umsatz 900 Millionen höher als erwartet. Die haben die Kosten reduziert um 8%. Investmentbanking läuft bei denen wie geschnitten Brot. Das können die halt einfach. Also das ist immer auch so ein Punkt, wo ich halt sage, okay, wenn man eben davon ausgeht, Börsen laufen gut, Hossestimmung, Allzeit-Höchstkursniveaus, es werden Mergers and Acquisitions gemacht, es werden halt viele Aktien platziert, viele Kapitalmaßnahmen, dann muss man im Endeffekt auf Investmentbanken greifen. Ja, also ähnlich auch wie eine Morgan Stanley, die heute melden wird, denke ich auch, dürften ganz gut sein, Spezialisten im M&A-Geschäft, unter anderem Premium-Partner bei der Comdirect. Das kann nur gut gehen.
Eben, letzteres ist das entscheidende Kriterium.
So sieht's aus. Also von daher ebenfalls natürlich interessant. Nein, jetzt wieder zu Goldman Sachs zurück. Es hätte mich auch wirklich gewundert. Es gab natürlich mal Phasen, wo die Zahlen ein bisschen schlechter waren als erwartet, aber das war eben tatsächlich nur, als man eben diesen Ausflug aus dem Retail-Geschäft dann doch schmerzlich abgeschrieben hatte. Ich denke, die haben daraus gelernt, Goldman Sachs bleibt eine der besten Banken und ich glaube auch jeder, der irgendwie mal über Beratungen von in irgendwelchen Kapitalmaßnahmen nachdenkt, der geht zu einer Goldman Sachs und weiß eben einfach auch, dass dieses Institut einfach im Endeffekt the place to be ist oder the bank to be, wenn man eben entsprechend gute Dienstleistungen haben will. Wobei ich jetzt hier nicht um einen Job bei den Battle oder sowas, sondern einfach das wiedergebe, wie es ist. Also Goldman Sachs gehört einfach mit zu den besten Banken an der Wall Street und ja, demzufolge hat es das auch gezeigt. Wenn die Börsen gut laufen, kann man in solchen Aktien nichts verkehrt machen. Momentan wäre ich ein bisschen vorsichtiger, aber ich denke, die eine oder andere Korrektur oder Seitwärtsphase könnte kommen und da könnten natürlich dann auch entsprechend die Investmentbanken etwas runterleihen. Wie siehst du die?
Also wir konnten ja zuletzt sehen, dass bei den Berichten, die wir jetzt gesehen haben von Banken, alles, was Investmentbanking ist, gut läuft, während alles, was Zinsgeschäft ist, etwas schwierig ist im Moment oder ein bisschen schwieriger wieder wird. Und ja, also auch generell alle, auch die kleineren Investmentbanken, die kleinen, in Anführungszeichen, Investmentbanking-Boutiquen, in Klammern, sie sind auch Großkonzerne, Klammer zu. Da kann man auch sehen, dass sie hervorragend gelaufen sind. Also jetzt ein Jahresperformance von Goldman Sachs, 64% von Morgan Stanley, 40%, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wie du richtig gesagt hast, dass Goldman Sachs einfach ein bisschen Nachholbedarf hatten, weil sie ihre Ausflüge ins Retail-Banking erstmal abstoßen mussten. Und JP Morgan, ein bisschen breiter aufgestellt, aber auch im starken Investment-Banking von 46% ein Jahresperformance. Also das war einfach ein starkes Jahr für Banken und für die guten Namen, gerade Investmentbanking, noch mehr als für die Money-Centered Banks.
Kommen wir um Unternehmen, was sozusagen, beziehungsweise dessen Dienstleistung du von Freitag 17 Uhr bis Sonntag 23.59 nonstop in Anspruch nimmst und sozusagen als deine Hauptaufgabe am Wochenende wahrscheinlich siehst, Netflix.
Und du werktags von 14 Uhr bis 18 Uhr.
Na, ich werktags von Montag 0.01 Uhr bis Freitag dann eben 16.59 Uhr, weil wir teilen ja einen Zugang. Nein, Quatsch. Genau, Netflix kommen mit Zahlen erst noch, ich glaube Donnerstag, sprich morgen, also dann, wenn ihr diesen Podcast hört, nachbörslich. Da werden wir natürlich jetzt keine großen Zahlen besprechen, aber wie ist denn deine Erwartungshaltung oder beziehungsweise was erwartet denn die Wall Street über Netflix?
Also grundsätzlich jetzt sind die Erwartungshaltung an Netflix immer hoch. Also es gab ja die Streaming Wars von den Anbietern, von Streamern, Netflix, Disney und andere eben um Marktanteile gekämpft haben. Und da ist einigermaßen klar, dass Netflix diesen Kampf gewonnen hat. Es kann auch zweite und dritte Sieger geben, aber Netflix ist immer sehr gut aufgestellt. Man muss auch sehen, dass die Wall Street auch erwarten, dass Netflix, während die anderen, die kleineren Streaming-Anbieter sehr auf Profitabilität achten, kann Netflix es sich leisten, eben sehr auf Wachstum zu achten. Und es gewinnt weiterhin an Marktanteilen. Es hat eine Marktkapitalisierung von 283 Milliarden Euro, also ist schon ein Großkonzern, gehört ja auch zu den sogenannten FANG-Aktien und hat im letzten Jahr schon um fast 100%, über 90% zugelegt. Also das ist schon eine Ansage über 10 Jahre von eine Rendite von über 1200% gemacht. Das muss man sich ja vorstellen. Also wenn man da rechtzeitig investiert hat, wie du wahrscheinlich, da kannst du ja auch deinen Ferrari und deinen Lambo leisten. Und hat man da richtig gelegen. Die Erwartung, also das Problem bei Netflix ist, dass die Erwartungshaltung natürlich relativ hoch ist. Da muss man gucken, wie der Markt reagiert. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es einen Rücksetzer gibt, kann man sich ohne weiteres überlegen, wenn da ein Boden gefunden ist, wieder einzusteigen. Ich würde jetzt vor den Zahlen nichts machen. Und ja, nach den Zahlen muss man gucken, wie sich der Dunst in die eine oder andere Richtung gelegt hat. Und ja, auf jeden Fall grundsätzlich ein spannendes Investment und etwas, was nicht im Gegensatz zu vielen anderen Aktien, die du hier zur Diskussion vorstellst, sind die, das, was du heute vorlegst, sind durchweg seriöse Investments, die man als langfristige Investitionen in Betracht ziehen kann. Wobei von der Abstufung her Netflix natürlich eher ein Growth-Unternehmen ist. Das ist ein KGV von auf die abgelaufenen Gewinne von 44, Forward-KGV von ein Stück über 30. Das ist nicht überteuer, aber auch nicht, nicht wirklich billig für so einen großen Konzern. Und sehe ich aber für ein Growth-Portfolio oder für eine Growth-Komponente in einem Aktienportfolio durchaus als langfristig sinnvolles Investment an. Was habe ich vergessen?
Nee, nichts außer, dass man vielleicht darauf achten sollte, 4,5 Millionen neue Abonnenten sind erwartet oder werden erwartet und dass man eben Preisanhebungen in den USA rechnet, die dann sozusagen nochmal die Profitabilität nach vorne bringen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, du hast gerade schon gesagt, Preiskampf und Streaming-Dienstleister. Bei Netflix bin ich immer auch so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, die haben halt bewiesen, die können produzieren, die können tolle Serien machen, die haben immer wieder Anlässe, dass Leute sich entsprechend bei Netflix tatsächlich ja, einkaufen oder beziehungsweise dort das Abo abschließen. Aber haben natürlich auch enorme Risiken. Das kostet Geld. Das ist natürlich auch ein extremes Risiko. Und man hat natürlich auch dahingehend das Problem, dass halt eine extrem starke Erwartungshaltung seitens des Marktes in Richtung Netflix halt auch jedes Mal gerichtet wird. Also wie gesagt, 4,5 Millionen neue Abonnenten jetzt im vergangenen Quartal. Das ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer. Ja? Das muss man halt auch einfach mal relativieren. Ich kann mich dran entsinnen, damals als eben, ich glaube, das war auch schon wieder ein Jahr her, da ging es auch um 5 Millionen neue Abonnenten, die erwartet wurden, sind es nur 4,8 oder 4,9 gewesen, was ja auch schon eine brutale Zahl war. Aber der Markt hat die Aktien, glaube ich, das waren zweistellig 10-15% abgestraft. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also diese hohe Bewertung, weil im Growth-Charakter kann auch schnell nach hinten losgehen, weil man immer wieder natürlich antizipiert, oh, jetzt ist vorbei, jetzt ist die Growth-Story vorbei. Und das ist so ein bisschen das Problem
bei Netflix. Kann auch statt eines Problems eine Lösung sein, wenn man einen Einstiegszeitpunkt sucht.
Also genau.
Wenn man da nach den letzten Rücksetzern mit Anfang 2022 eingestiegen wäre, dann wäre man mittlerweile schon wieder von 200 Dollar oder Euro, die ich jetzt habe, Moment, von 200 Dollar auf über 700 Dollar gestiegen. Also das wäre schon eine schöne 2,5-Jahres-Performance.
Ja, also, die machst du an einem Tag sonst oder in einer Woche, aber
schließe nicht von dir auf andere. Ja, okay. Julian, kommen wir zu einem anderen ebenfalls großen und bedeutenden Unternehmen, wo wir jetzt, ja, wir sind jetzt bei ziemlich stark in der Finanzbranche heute, was ja auch kein Fehler sein muss. Bank of America.
Genau, Bank of America auch mit Zahlen, auch gestern mit Zahlen, mit Goldman Sachs im Einklang und der City war es, glaube ich, wenn ich es noch richtig entsinne, also am Dienstag.
Warren Buffett gerade sukzessive in den letzten Monaten abgestoßen.
Richtig in die Kursstärke reinverkauft, sozusagen, der gute Mann. Ja. Und man kann davon ausgehen, dass er eben auch weiß, was er tut, weil das Problem im Gegensatz zu Goldman Sachs ist bei Bank of America tatsächlich dieser ganz, ganz große Anteil im Kreditgeschäft. Also Bank of America ist das, was der Name sagt, sprich die Bank von Amerika. Und man nimmt da sozusagen so ein bisschen vergleichbar, würde ich mal sagen, salopp wie die Sparkasse hier. Ne? Also die nehmen jeden Kunden auf, haben mit dem irgendwie Geschäft, die hatten irgendwie ein Konto bei der Bank of America. Und man ist dann sehr, sehr stark im Kredit- und Einlagengeschäft unterwegs. Man kann, und hier auch nochmal kleine Lösung zu einer ein Mythos, den ich immer höre, dass Banken einfach so Geld drucken können. Nein, das können sie nicht, sondern Banken können dann Kredite rausgeben, wenn sie Einlagengeschäft haben. Das heißt, du brauchst erstmal Geld von Kunden und wenn du das Geld dann hast, sogenannte Einlagengeschäft, dann kannst du auf Grundlage dieses Einlagengeschäfts wiederum Kredite rausgeben und das wird von ganz, ganz vielen Behörden überwacht, sprich auch von unter anderem den Notenbanken und von Bankenaufsicht und so. Also es ist nicht so, wie oftmals auch dargestellt. Wir sind heute so ein bisschen die Mythbuster, ne? Habe ich den Eindruck.
Bist du doch jedes Mal.
Jedes Mal, genau. Nein, dass Banken hier sozusagen einfach nur auf den Knopf drücken und irgendwie Giralgeld erstellen können, das machen die natürlich dann so, klar, aber ist halt wirklich ganz klar an Regeln gelegt und ist Bullshit da zu sagen, Geld entsteht aus dem Nichts. Also es ist halt so, genau, und das ist der Punkt, warum habe ich das gerade gesagt, weil Bank of America natürlich viel Einlagengeschäft haben wollte, damit man eben mehr Kredite rausgeben kann, haben die eben höhere Kosten erzeugt durch zum Beispiel Zinsen, die man gegeben hat, auf Einlagen, die man reingenommen hat. Das hat so ein bisschen an der Marge geknappert und die Nettozinseinnahmen sind dadurch niedriger ausgefallen als erwartet, weil womit verdient so eine Bank dann Geld? Richtig, man gibt halt, nimmt Einlagen rein, sagen wir mal, was ich, mit 3,5% und gibt einen entsprechenden Kredit mit 6 oder 7% raus. Und diese Zinsspread, also zwischen den 3,5 und 7%, die 3,5%, das ist die Marge, die man dann eben auf den entsprechenden Betrag hat. Und so ist sozusagen dann dieses Kreditgeschäft zu verstehen. Natürlich sind da auch noch ein paar Hebel mit bei und so weiter und so fort, weil man nicht 1:1 rausgibt. Aber das würde den Rahmen sprengen und wäre sozusagen schon fast eine Sonderausgabe. Aber so mal ganz kurz.
Damit könnte man mehrere Sonderausgaben
machen. Da könnte man, glaube ich, ein ganzes Podcast-Thema über Jahre hinweg machen, genau. Nein, und das ist ein bisschen der Punkt. Also hier sind die Kosten ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, nicht aus dem Ruder, aber waren höher als erwartet. Und hat aber gegenwirkende Maßnahmen, oder hatte das Glück, dass man eben eine Steuersatzsenkung hatte, die hat so ein bisschen das Ganze nochmal abgepuffert und natürlich auch Bank of America, Merrill Lynch ist ja, glaube ich, da drin mal aufgegangen. Mhm. Natürlich ganz stark auch im MIB, also im Investmentbanking-Geschäft unterwegs und da läuft es halt auch wie geschnitten Brot, weil natürlich nicht nur Joe Sixpack und Jane Doe dann eben ihr Konto bei der Bank of America hat, sondern eben auch fast jeder große, honorige Konzern, jedes Unternehmen hat bei Bank of America zumindest mal ein Zweitkonto und wenn man eben dort irgendwelche Kapitalmaßnahmen machen will oder eben vorzumachen, nutzt man natürlich diese Geschäftsbeziehungen auch und aufgrund der schieren Breite, aufgrund der schieren Positionierung von Bank of America und Merrill Lynch, by the way, auch nochmal ein kleiner Fun Fact, galt tatsächlich, bevor sie dann gegen die Wand gefahren sind in der Finanzmarktkrise, als eines der besten und größten und vor allen Dingen auch vertriebsstärksten Brokerhäuser an der Wall Street. Also wenn man irgendwas verkaufen wollte, was kein Schwein kaufen wollte, ist man zu Merrill Lynch gegangen, die haben das wahrscheinlich irgendwo ein Eskimo oder ein, was weiß ich, wen auch immer, Inuit heißen sie ja.
Wäre hier kein. Nicht politisch und
korrekt. Ja, genau. Wenn wir
jetzt, Sternchen wär, innen.
Genau. Den hat man das dann aufgedrückt, wahrscheinlich in meinem Kühlschrank verpackt, dann irgendwie da verkauft. Also von daher, die sind schon, die wissen, was sie machen. Ja, wie siehst du Bank of America?
Man konnte jetzt bei den Zahlen schon sehen, also grundsätzlich auch positiv, man konnte bei den Zahlen schon sehen, dass eben alles, was Investmentbanking heißt, zum Investmentbanking und Brokerage-Geschäft gehört, schon besser läuft als das klassische Retail-Banking und das klassische Zinsgeschäft vor allem. Also das Zinsgeschäft ist sogar gefallen um knapp 3% im Vergleich zur Vorjahresperiode, während das Geschäft mit Anleihen und der Handel mit Anleihen um 8% gestiegen ist, der Handel mit Aktien um 18% gestiegen ist und das Investmentbanking im eigentlichen Sinne, also M&A und so weiter, auch um 18% gestiegen ist. Also da gab es schon, sieht man auch innerhalb des Unternehmens, so diese Spreizung zwischen dem Money-Centered Bank-Geschäft, was du beschrieben hast, das Zinsgeschäft, was eben weniger gut läuft im Moment, oder weniger gut lief zuletzt, und dem sehr gut laufenden Investmentbanking. Und um die Brücke zu schlagen, zurück zur Goldman Sachs, also da sieht man auch schon, dass Investmentbanking im Grunde im Moment läuft. Und es spricht einiges, denke ich, dafür, dass Investmentbanking und das M&A-Geschäft und das IPO-Geschäft und das, womit man im Investmentbanking Geld machen kann und auch der Handel auch weiterhin in den nächsten Quartalen bis 2025 hinein gut laufen kann. Innerhalb der Gruppe dieser, ich sag mal, Universalbanken, also unterscheiden Investmentbanken sind Morgan Stanley und Goldman Sachs und dann die vielen kleineren und dann Universalbanken wie JP Morgan und Bank of America, da gibt es in den USA so die klare Hierarchie, Branchenprimus, Top of the Top, bestes Management und bestes Renommee ist JP Morgan, dafür auch entsprechend teuer, was das Kursgewinnverhältnis und das Kursbuchwertverhältnis betrifft. Dann als Restrukturierungsfälle unter den Großen gelten so ein bisschen die Citigroup und Wells Fargo, die da sehr ambitionierte CEOs im Moment haben, die daran arbeiten, die zurechtzuschrumpfen und in die richtige Richtung zu biegen. Und Bank of America hat so ein bisschen in der Mitte, würde ich sagen, vom Status her und von auch was das Preisniveau betrifft, wenn man das Kursbuchwertverhältnis anguckt, das Kursgewinnverhältnis, also als kleine Einordnung. Aber grundsätzlich sind Banken, gerade US-Banken, aber auch europäische Banken, Klammer auf, ist ein anderes Thema, Klammer zu, in den letzten 12, 18 Monaten wirklich sehr gut gelaufen. Also das ist schon, über die Finanzbranche haben wir auch mal gesprochen, auch Versicherungen nebenbei waren mit die Zugpferde der letzten 12 Monate.
Kann man so sehen, genau. Ich denke, ja, wie gesagt, auch so ein bisschen übertragbar zu Goldman Sachs, weil eben dieser Charakter eben IB natürlich eine wesentliche Rolle spielt und man momentan so ein bisschen die Probleme eben auf der Kreditseite hat, weil man natürlich auch auf der anderen Seite bei einer eher schleppenden Konjunkturentwicklung auch relativ hohe Kreditausfallrisiken mit sich mitzieht. Also von daher ist das auch mal, das hat man bei JP Morgan auch öfters mal gesehen, dass die eben hohe Kreditvorsorgen oder Kreditrisiko oder Ausfallvorsorgen aufbauen mussten. Und das belastet dann manchmal natürlich entsprechend das Geschäft. Aber das sollte man wissen, wenn man eben sich solche Banken ansieht. Wir haben ja am Anfang schon gesagt, hier kann man wirklich fast eine ganze Podcast-Serie drüber machen, weil es gar nicht so einfach ist und man es nicht so einfach runterbrechen kann. Aber ein schönes Beispiel dafür, wie man eben hier mal eben auch differenzieren muss. Eine Bank of America hat eben als Universalbank anderes Geschäftsmodell als eine Goldman Sachs. Die wollten da zwei hin, haben es aber nicht gepackt und sind tatsächlich eher so eine Spezialbank. So, damit sind wir durch. Teil 2 kommt zu Teil 3. Da wird es tatsächlich heterogener. Das heißt, wir sind nicht nur so stark auf den amerikanischen Markt fokussiert, sondern werden natürlich da international wieder gucken, was eben auf der makroökonomischen, oft auf der mikroökonomischen Ebene an wichtigen Datensätzen auf euch lauert. Wir gehen aber dann am Montag, also sprich am 21. los, weil wie gesagt, der Podcast jetzt zwar schon früh aufgenommen ist, ist meine Schuld, mehr Kulpa an dieser Stelle, weil ich mich Donnerstag, Freitag in Frankfurt bin. Aber Dirk hat gesagt, kein Problem, er nimmt doch mit.
Du arbeitest ja, dann ist es ja in Ordnung.
Genau, so sieht's aus. Kann er ja nicht Netflix, ich bin, sitze ja im Zug.
Eben, wie immer.
Herzlich willkommen zurück zu Come On Teil 3. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt kommt das Number Crunchen. Dirk hat sich auch schon gerade wieder gemütlich zurückgesetzt, hat seine Cowboy-Kluft abgelegt und seine Buchhalter-Mütze aufgesetzt und entsprechend die Ärmelschoner angelegt, Bleistift gespitzt, den Taschenrechner rausgeholt und wir gucken mal auf die kommende Handelswoche.
Wie schön, dass man hier in Schleswig-Holstein schon um diese Uhrzeit high sein darf.
Naja gut, wer sozusagen so in der Lage ist, sich den Situationen anzupassen, das muss man einfach entsprechend dann auch honorieren. So,
willst du anfangen? Mit dem Mikro oder mit
Makrodaten? Ich würde sagen, wir gucken mal Makro, das ist langweiliger und dann gucken wir mal in Richtung Mikrodaten, da ist nämlich viel, viel mehr los. Ja. Was erwartet uns nächste Woche, Dirk?
Spannungsbogen wieder richtig entspannt. Ja. Die wichtigsten Tage sind mal wieder Donnerstag und Freitag, würde ich sagen, aber gehen wir mal chronologisch durch. Mhm. Am Montag Zinsentscheid in China, Erzeugerpreise hier in Deutschland und das FOMC-Mitglied Kashkari redet. Die ganze Woche über haben wir eine IWF-Tagung, die vielleicht einige wichtige Informationen und Nachrichten für die Märkte bereithält. Dienstag spricht FED mit Lied Harker. Dann haben wir am Mittwoch haben wir einmal nach wie vor das IWF-Treffen natürlich, dann Verbrauchervertrauen aus Euroland und das FED-Basebook. Und Donnerstag geht es dann los. Da haben wir aus Deutschland und Europa erstmal die Einkaufsmanager-Indizes für Dienstleistungen und das verarbeitende Gewerbe. Wird interessant sein, so zu sehen, was da im Anschluss an die diese Woche erfolgende Zinssitzung der EZB verkündet wird. Aus den USA haben wir den PMI für den Gesamtindex, PMI für das Herstellende und für das Dienstleistungsgewerbe. Dann am Freitag haben wir morgens erstmal, ganz früh morgens um 1.30 Uhr unserer Zeit, die Inflationsdaten aus Japan. Und dann kommt am Freitag,
Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter.
Das wollte ich natürlich gerade sagen.
Ja, natürlich. Nein,
also am Freitag aus den USA, wie du richtig gesagt hast, langlebige Wirtschaftsgüter, darüber hinaus Uni Michigan, Verbrauchervertrauen und Inflationserwartung. Deutschland, IFO-Geschäftsaussichten und IFO-Lagebeurteilung. Also Donnerstag und Freitag sind geballt wichtige Termine. Und ja, am Anfang der Woche kann man vielleicht ein bisschen auf die Zinsentscheidung der chinesischen Nationalbank gucken.
Das habe ich vergessen. Nee, gar nichts. Kann den gar nicht mehr beipflichten. Ich denke auch vielleicht wichtig nochmal, wir haben wieder viele Redebeiträge von US-Bankern, hast du ja schon gesagt, Kashkari zum Beispiel und ich glaube Harker war glaube ich auch wieder. Und das ist immer ganz spannend, wie gesagt, weil wir in der Quiet Period sind. Das heißt, die Fed wird erst am 8. November dann entsprechend wieder tagen, also nach den US-Wahlen, um eben genau diesem politischen Ereignis Respekt zollen zu können. Da ist natürlich ganz, ganz spannend, was die einzelnen Direktoriumsmitglieder oder FOMC Board Member entsprechend dort von ihren oder zu ihrem Besten geben. Und das war auch schon in den letzten Tagen ganz spannend. Man merkt also auch da wieder so eine Ambivalenz ist. Ich habe das mal so ein bisschen verfolgt, weil auch in den letzten Tagen haben sehr, sehr viele Gordsby und Co. entsprechend gesprochen. Und da merkt man schon, dass das nicht immer alles so unisono einer Meinung ist, sondern dass man eben auch hier wirklich sehr differenziert, nicht nur was die Richtung angeht, sondern auch das Tempo angeht. Also man, das ist wirklich nicht unbedingt immer alles eitel Sonnenschein, was da passiert. Und deswegen auch das Spacebook natürlich super, super spannend. Gucken wir auf die Mikroebene. Da hast du jetzt viele Sachen ausgearbeitet, die du hier vortragen wirst.
Wo du den Spannungsbogen ja schon gespannt hast, das ist wesentlich spannender sei, als dass wir die Makrodaten haben. Also man merkt natürlich schon bei den Mikrodaten schon, dass wir jetzt in der Quartalsberichtssaison wieder drin sind. Was ich vorab hervorheben würde, wäre vielleicht am Donnerstag Amazon, der mit Abstand größte Wert, einer der Magnificent Seven-Werte, der jetzt noch Zahlen liefert. Und Amazon halte ich auch für einen Wert, der ja noch ein bisschen Nachholpotenzial hat im Moment. Also relativ gemessen an der durchschnittlichen Bewertung dieses Unternehmens sind die im Moment gar nicht so teuer. Von daher finde ich das schon ganz spannend. Aber gehen wir chronologisch durch. Mhm. Am 21. kommt aus Deutschland das größte deutsche Unternehmen, SAP, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 250 Milliarden Euro. Das mit Abstand größte Unternehmen im DAX, seit die Linde nicht mehr drin ist. Mhm. Dann sehen wir, haben wir am Dienstag aus China, Mobile China, wichtiger Wert. Danaher, ein großer Mischkonzern aus dem Healthcare-Bereich aus den USA, GE Aerospace, das ist quasi das, was nach der Entflechtung von GE jetzt noch General Electric heißt. Das ist also der Aerospace-Bereich der GE-Konzerns. Die haben sich ja ein bisschen entflochten, ähnlich wie bei uns die Siemens. Dann Lockheed Martin, größter Rüstungskonzern mit einer Marktkapitalisierung von knapp 150 Milliarden Dollar. Eigentlich auch noch eine entscheidende, wichtige Größe in der US-Industrie. Philip Morris, sind nach wie vor relativ, man sagt ja immer, Tabak ist eine schrumpfende Branche, aber die haben auch nach wie vor fast 190 Milliarden Dollar Market Cap, ebenso groß, auch am 22. Verizon. Mhm. Wir haben ja über Telekoms geredet, klassische Wachstumsbranche, Verizon und AT&T, die großen, AT&T kommt dann am 23., beide noch nicht so gut gelaufen wie die Deutsche Telekom, aber haben vielleicht dadurch ein gewisses Nachholpotenzial und sind natürlich dividendenwert. Da haben über 5 bzw. bei Verizon über 6% Dividendenrendite für ein Value-Portfolio vielleicht interessant.
Und dann nochmal am 22. nochmal 3M noch, Freeport McMoRan ebenfalls, Enphase ebenfalls. Also man merkt schon, da kommt wirklich Dichte, zu einem General Motors, hast du glaube ich schon gesagt. Dann bekommt eine Investco, Kimberly Clark, also sprich Konsumartikel, Kühn und Nagel, auch nochmal aus der Schweiz. Jupp. Dann bekommen wir Moody's, auch nochmal ganz spannend. Ist zwar so ein bisschen,
Börse.
Ja, deutsche Börse noch, genau. Moody's wäre so ein bisschen deine verbale Wanderdüne, wenn man so nimmt. Also auch ein bisschen langweilig, aber nicht schlecht eigentlich.
Ja.
Und genau, das vielleicht nochmal so ein bisschen als
General Motors.
General Motors kommt noch, genau. Also Raytheon noch, großer Rüstungskonzern. Und Texas Instruments, by the way, übrigens auch noch.
Ja, könnte für Semiconductor-Index, für Semiconductor-Branche auch ein bisschen was sagen, wie so das klassische Halbleitergeschäft jenseits der Hochleistungs-KI-Chips läuft. Dabei, Enphase, hast du genannt, ist vielleicht ein typischer Harris-Wert, wenn man auf einen Wahlsieg von Kamala Harris wenden möchte. Die ist einer der Marktführer im Solarbereich. Was hatten wir noch? 3M ist, finde ich, ganz spannend. Es war mit 75 Milliarden Marktkapitalisierung nicht so groß, aber sieht charttechnisch ganz gut aus und hat auch ein sehr ambitioniertes Management-Team. Die wollen den Mischkonzern, das ist so ein Bauchladen von allen möglichen, von Post-it bis weiß ich was die herstellen, ein bisschen umkrempeln. Und das sieht auch so aus, dass wenn der Markt denen da einiges zutraut, jedenfalls sieht das charttechnisch auch sehr interessant aus. Dann am 23., wie gesagt, AT&T. Dann ganz großer Wert Coca-Cola, auch ein Household Name im doppelten Wortsinne.
Boeing,
ja, das ist nur auch ein Household Name, allerdings nur bei dir im doppelten Wortsinne. Das ist ein, ja, spannend, ob die Kurve kriegen. Die sind natürlich im Moment inmitten eines Sturms und von der Marktkapitalisierung auch nur noch unter 100 Milliarden Dollar. Sind also nicht mehr in der Liga der ganz großen Industriekonzerne, geschweige denn der Big Tech-Konzerne. Dann IBM, sehr spannendes Tech-Unternehmen, so ein Legacy-Tech-Unternehmen, das aber hier die Kurve zu kriegen scheint im Cloud-Bereich und auch ein Management hat das sehr gut angesehen, ist an der Wall Street. Dann aus Deutschland, Deutsche Bank, hat 233 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, wenn man sich erinnert, das, was wir bei der JP Morgan besprochen hatten, das ist dann das Zehnfache in den USA, aber dafür sind die deutschen und europäischen Banken eben günstig. Also die Deutsche Bank hat einen Kursbuchwert von etwa 0,5, also der Aktienwert beträgt etwa 0,5 des formalen Bilanzwertes. Das ist schon von daher schon auch interessant. Und dann haben wir auch ebenfalls am 23. ServiceNow einen Wert, der so klassischer Business-Software-Hersteller, die Anfang des Jahres alle ein bisschen unter die Räder gekommen sind, weil man erwartete, dass alle Großunternehmen ihre Tech-Budgets nur auf KI fokussieren und dadurch für die andere nichts mehr übrig bleibt. Aber jetzt in den letzten 6 Monaten konnten sie sich auch sehr gut entwickeln und eben so gute Entwicklung. Allerdings nicht nur die letzten 6 Monate, sondern schon seit Jahren hat auch die T-Mobile US, die auch am 23. kommen, die auch vom Marktwert größer sind als die Deutsche Telekom, die wiederum daran einen Teil hält. Also natürlich auch ein Treiber des Kurses zur Deutschen Telekom. Und das ist quasi so der agilste unter den Telekommunikationswerten. Die sind wirklich, wenn man sich den Chart anguckt, links unten, rechts oben Chart. Also da konnten Investoren schon Spaß mit haben.
Tesla?
Das ist ein Wert, mit dem können sicherlich viele Spaß haben, wenn sie an Elon Musk glauben.
Newmont Mining eigentlich noch, Iberdrola, auch nochmal zwei interessante europäische Werte, die vielleicht nochmal ganz spannend sein könnten.
Ja.
Und dann haben wir den 24.
Da, wie gesagt, Amazon.
Amazon, ja.
Knapp 2 Billionen, also knapp 2000 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Und sind vom PI von aktuell bezogen auf die abgelaufenen Gewinne von 45 und von rund 36 auf die erwarteten Gewinne gar nicht mal so teuer. Also die finde ich schon ganz interessant im Moment auf dem jetzigen Niveau. Dann aus Europa Barclays.
Ja.
Große europäische Bank, nicht ganz so groß wie die HSBC, aber doch relativ groß. Vielleicht ganz nicht so besonders bedeutend aus den USA, aber ganz spannend. Deckers, das ist ein großer Konkurrent von Nike, die eben die beliebte, bei Jugendlichen beliebte Marke Hooker herstellen. Und da an solchen Unternehmen oder auch in einer Abercrombie & Fitch kann man gut sehen, was man auch in dem jetzigen Konsumumfeld mit Textil- und Marken erreichen kann, wenn man etwas näher am Puls der Zeit ist als
ja, du bist die gute alte Nike. Berater. Ja. Bei Decker, Autor.
Ja, ja, klar. Also, allein wenn man den Begriff am Puls der Zeit verwendet, dann weiß man, dass man kein Gen Z ist. Ja.
Keine Generation Z. Ne? Ja, Caterpillar sehe ich noch und vor allen Dingen, was ganz spannend ist, ab dem 24. kommen auch japanische Unternehmen rein. Canon.
Ja.
Ne, wir haben hier also gut China, CNOOC, chinesischen Rohstoffwert.
Also das ist wahnsinnig Hasbro, viel am
24. Ja, ja, Hino Motors, also kommen
Nestle, richtig großer viel. Europäischer Wert.
S&P Global, Siltronic, Software AG, gut, die ist jetzt bald übernommen, aber beziehungsweise nicht mehr börsennotiert.
UPS.
Verisign für die alten Hasen 2000er Zeit.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wenn wir schon 1990 waren.
Also sagen wir, UPS ist immer ein guter Indikator, also gerade diese Logistiker für Konjunkturentwicklung.
Ja, sehr, sehr wichtig, genau, um zu sehen, wie sich das ganze Umfeld konjunktureller Natur darstellt. Ja. Nasdaq wird Zahlen bringen, also als Börsenbetreiber.
Ja. Gut, ist auch sehr gut gelaufen.
Honeywell sehe ich noch.
Sehr großer Wert, haben wir letzte Woche besprochen, fast 200 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Und wie wir schon gesagt haben, letzte Woche spannend, weil sie sich ein bisschen restrukturieren und ein bisschen fokussieren und einiges verkaufen, was nicht ganz zum Kerngeschäft gehört. Und sehen mit auch, wenn man Trader ist, ich bin kein Charttechniker, aber nach dem, was ich über Charttechnik weiß, sehen die Charttechnik sehr interessant aus.
Sehr gut, jetzt kommen wir zum Freitag, 25. Was haben wir da? BB Biotech sehe ich, Chugai Pharmaceutical,
Mercedes-Benz,
Eni, genau, Mercedes-Benz.
Die deutsche Vorzeige- und Sorgenkindbranche Automobile.
Porsche
AG. Porsche auch, genau.
Also die
haben eine Marktkapitalisierung von 71 Milliarden Porsche, von 71 Milliarden Dollar sehe ich hier. Also vielleicht etwas weniger Euro, aber trotzdem höher bewertet als die ganzen großen deutschen Automobilhersteller. Also haben auch ein Kursgewinnverhältnis von 13,5. Das ist ganz interessant zu sehen, wenn man sich die Kursgewinnverhältnisse der Massenhersteller im Vergleich dazu anguckt. Mhm. Aber ja.
Und Colgate Palmolive.
Das ist Staples. Dann können wir gucken, wie die laufen. Ich glaube, das ist so die Branche. Also Gebrauchsgüter, Consumer-Gebrauchsgüter ist so ein bisschen die Branche, die im letzten Jahr ein bisschen unter die Räder kam. Aber vielleicht auch ganz gut zu sehen, ob es da vielleicht einen Silberstreif am Horizont gibt. Dann die Wale, Rohstoffe,
ja.
Kann was darüber über Emerging Markets, vielleicht auch ein bisschen was über China aussagen. Mhm. Und dann sind wir schon fast durch. Am 26. haben wir noch aus Indien die ICICI Bank.
Ichichi,
ja, genau. Und wie alle indischen Unternehmen relativ hoch bewertet. Der Markt hatte ja auch einen Lauf.
China ist bis gut, heute ja, Indien ist gut gelaufen, ja. Wahnsinn.
Und ja, gewinnt auch in den meisten Emerging Markets Indizes entsprechend immer mehr Gewicht zu Lasten des bisher dominierenden Chinas.
Ja, das feierst du natürlich, deswegen gehst du ja auch gleich erstmal zum indischen Restaurant und holst dir da
eben genau. Matras. Und freust dich morgen mal gespannt zum Eingang des Podcasts.
Genau. Und freust dich auf deinen morgigen Yoga-Kurs.
Ja, auf jeden Fall.
Um 6 Uhr früh.
Du bist ja schon um 5 Uhr früh dran.
Alsterwiese, ja, ich bin um 5 Uhr dann mit meinem Yoga dran, auf der Alsterwiese, genau. Ja, in diesem Sinne, lieber Dirk, vielen Dank, dass du dabei warst und wieder deine Informationen hier zu Markte getragen hast. Und ich hoffe, euch Hörerinnen, Hörer hat es gefallen. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe, wenn Dirk dann wieder mit den neuesten Fashion-Tipps und natürlich auch Restaurant-Tipps jetzt hier in Hamburg und Umgebung dann rüberrücken wird. In diesem Sinne.
Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. In dem Sinne, bis dahin. We'll be right back.